Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. Heute So geht Buchmarketing auf Amazon mit Dr. Wenke Bönig. Vielen, vielen Dank, dass Sie da sind. Ich starte mal direkt rein. Wir haben Donnerstag, 23. Oktober haben wir, 10.30 Uhr. Und ich habe heute geguckt da draußen in der Amazon-Bubble, da steht drin und auch in der Berater-Bubble, schreib ein Buch, pack's auf Amazon und werf Anzeigen drauf. Und schon funktioniert das alles von alleine. Ich werde reich, ohne zu irgendwas tun zu müssen. Das stimmt doch so, oder? Schön, dass ihr da seid. Guten Morgen.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's.
Guten Morgen. Darf man 10.30 Uhr noch guten Morgen sagen? Ich sage einfach Hallo und guten Morgen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Deswegen arbeite ich noch, sonst hätte ich es ja auch gemacht. Nee, eben nicht. Also tatsächlich funktioniert das nicht so in der Form, sondern man muss, und das ist ja das Thema, was wir wahrscheinlich auch als gleich bearbeiten werden, die Frage der Metadaten und wie erfahren die Leser von meinem Buch. Also nur hochladen funktioniert nicht.
Wenn ein neuer Klient kommt zu Ihnen, was sind die ersten drei Dinge, die ersten drei Metriken bei einem Buch, auf die Sie achten, auf was Sie gucken?
Also wir schauen uns mal an, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das ein Buch ist, was auch im VLB gelistet ist, oder wir schauen uns natürlich die Amazon-Produktdetailseite an und wir schauen immer als erstes auf das Cover. Wie überzeugend ist das Cover? Wie ist das Cover gestaltet? Ist das entsprechend des Themas und der Zielgruppe? Dann natürlich den Titel. Sind da die wichtigsten Informationen enthalten mit den Keywords und mit dem USP? Und dann schauen wir uns, zumindest bei VLB, können wir uns auch die Verschlagwortung anschauen oder auch den Produktbeschreibungstext. Das sind so die ersten drei wichtigen Sachen. Es gibt ja noch mehr Punkte, aber das sind sozusagen auch die Hebel, die am effektivsten sind.
Draußen werden jetzt Leute sagen, die sagen, VLB, was soll das sein? Was ist das VLB?
Das VLB, das ist sozusagen für alle Verlage und für alle Buchhändler die Stelle, wo alle Informationen zu allen veröffentlichten Büchern sind. Und das ist ein Goldschatz. Und das ist für uns in der Buchbranche, wir müssen das sehr, 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 sehr schätzen, weil wir nur an einer Stelle im besten Fall sozusagen alle relevanten Informationen hinstellen. Und dann haben alle Beteiligten diese relevanten Informationen zu einem Buch und nicht wie bei, ich sage mal, Waschmaschinenhersteller oder Wasserkochhersteller, die sozusagen für jeden Einzelnen immer irgendwie eine Schnittstelle und einen Zugang und die Informationen angepasst machen. Das ist erleichtert für die gesamte Buchbranche die Arbeit ungemein. Auch wenn wir oft manchmal Probleme haben, was so Datenflüsse sind, aber wir schätzen das, glaube ich, zu wenig.
Leipzig oder Dresden?
Dresden. Ich bin Dresdnerin, deswegen immer Dresden. das ist ja dieser alte Widerspruch, ne? Oder diese alte Feindschaft, die wir gerne pflegen. Ich habe jahrelang in Leipzig studiert, jahrelang dort gelebt. Deswegen, ich kenne Leipzig, aber ich bin Dresdnerin durch und durch, deswegen Dresden.
Wie war der Titel der Doktorarbeit?
Zwischen Krieg und Frieden. Nicht angelehnt an Tolstoi, sondern ausgesucht. Zwischen Krieg und Frieden eine Matrikeluntersuchung der Universitäten Leipzig, Wittenberg, Jena und Erfurt im konfessionellen Zeitalter. Ich bin Historikerin.
Gibt es zwischen... Ja, deswegen. Genau. Gibt es von dem Titel eine Brücke zum Buchmarketing? Wie kommt man da hin?
Tatsächlich sind alle Doktoranden, die also promovieren dann, damit sie diesen Doktortitel später auch führen können, verpflichtet, ihr Buch zu veröffentlichen. Ich habe jahrelang in dem wissenschaftlichen Publizierenbereich gearbeitet, schon während meiner Promotionszeit. Und um jetzt nicht noch in Details reinzugehen, habe ich mir einen eigenen persönlichen individuellen Weg gesucht, meine Arbeit zu veröffentlichen und bin damals und habe meine Arbeit als Self-Publisher veröffentlicht. Was zu dem Zeitpunkt damals ganz kurz nur noch nicht die Türen geöffnet hat für die Wissenschaft, eher verschlossen, aber mich zu dem ganzen Thema Self-Publishing, Publizieren, Verlagwesen, Buchbranche gebracht hat.
Das ist Zauberei, Leute. Welchen großen Vorteil haben Self-Publisher im Buchmarketing, den Verlagsautoren nicht haben? Gibt's da was?
ein großer Vorteil ist in der Form, dass sie unmittelbar sozusagen den gesamten Entstehungsprozess sind, selber entscheiden können. Und wenn sie das Wissen haben oder genügend professionelle Begleiter, die mit ihnen auch ehrlich und transparent und authentisch drüber reden, was wirklich möglich ist, also was ist machbar, welche Möglichkeiten oder was kann man überhaupt damit erreichen, dann sind sie vielleicht manchmal schneller dran als Verlagsautoren, wo immer noch viele, viele andere Personen dazwischen sind. Ich will es aber nicht sagen, dass sie, die arbeiten natürlich genauso professionell und genauso, das ist, da brauchen wir nicht drüber reden, aber das sind, spielen manchmal andere Interessen eine Rolle.
Wir bleiben kurz beim Self-Publishing. Im Titel und im Untertitel, was sind die größten Fehler, die Sie immer wieder sehen bei Mandanten, bei Kunden oder auch bei anderen? Also wir können ja über andere sprechen.
Ja.
Ich frage für einen Freund.
Ich frage für den berühmten Freund, genau. Bei Self, also generell mal und auch nochmal zurück auf die einzelne Frage. Ich möchte nie Self-Publisher versus Verlage stellen. Beides hat ihre Berechtigung. Das nochmal, nicht, dass dann später ein Verlag sagt, warum sagt die Bühne nicht sowas. Nein, das nicht. Was sind die größten Fehler bei dem Titel? Das ist einfach, dass das Keyword fehlt oder die Schlagwort oder die Haupt, der Hauptaussage. Das ist, was fehlt. Wir müssen, wir sehen jetzt einfach, es hat sich verändert, wie Menschen zu Büchern gelangen. Der Online-Bereich hat einen großen Einfluss. Algorithmen haben großen Einfluss. Und wenn ich einen Titel habe, der sozusagen nicht das Hauptschlagwort, ein Nomen, Substantiv mit einem Adjektiv drin hat, dann funktioniert es nicht. Ein anderes Beispiel, was immer schwierig ist, sind Wortwitze. Wortwitze funktionieren, Wortspiele, Sprachwitze, Wortwitze, die funktionieren, wenn ich das Buch in der Hand habe, total gut. Sie funktionieren aber nicht in dem davorliegenden Bereich, wenn man nach dem Buch sucht.
Weil keiner nach dem Buch sucht oder weil die Identifikation viel zu lange dauert und die paar Millisekunden, die man hat, um das zu sehen im Amazon-Ranking, einfach nicht ausreichen oder irgendwas dazwischen?
Genau, weil einfach sozusagen die Maschinen momentan das nicht erkennen, dass so ein Wortspiel, so ein Wortwitz genau, so Ironie und so weiter, verstehen die einfach nicht. Und dass man das dann entsprechend zu dem Suchbegriff, den der Kunde hat, also der Leser am Ende, der potenziell, der darauf sucht und der vielleicht, alle finden das super, aber im Vor-, also in dem Suchen im Online-Bereich funktioniert das ganz, ganz schlecht.
Wie viele Bücher kaufen Sie so pro Jahr?
Ich schätze mal so 20, 30.
Ich frage für einen Freund, und wie viel werden davon gelesen?
Es sind viele Kinderbücher dabei, weil ich habe vier Kinder, deswegen viele Kinderbücher dabei. Ich rezensiere seit 12 Jahren Kinderbücher. Also das ist Vergnügen und auch Arbeit. Und die werden vielleicht zur Hälfte gelesen und es ist immer noch auch ein Jagdfieber nach Büchern. Und ich lese ungern Bücher tatsächlich von A bis Z, sondern ich lese immer so stückweise drin. Ich bin so ein Parallelleser und Häppchenleser.
Wenn ich mir auf Media-Like, übrigens Leute, ihr findet natürlich wie immer alle Informationen in den Shownotes, wo man mit der Frau Dr. Bönig sprechen kann, wie man das alles, wie das alles so funktioniert. Media-Like ist die Agentur. Und da sind, die ist ja schon ein bisschen unterwegs. Was würden Sie sagen, ist der größte Unterschied heute vor, sagen wir mal, einem Jahrzehnt oder sowas im Thema Buchmarketing? Was hat sich am allermeisten geändert? Oder vielleicht auch gar nichts?
Nee, also ich glaube, immer noch ist die Frage, und die bleibt auch, und die wird auch in Zukunft bleiben, wie kriegen wir die guten Bücher oder Bücher generell zu den Lesern? Das, und da sind so viele tolle Kollegen, die das machen und jeder hat seinen Aufgabenbereich und alles zusammen ist ein Zahnwerk, ein Rädchenspiel und das passt hinten.
Wenn Sie heute Abend ein Abendessen mit Jeff Bezos hätten und der sagt, Frau Bönig, Was sollen wir denn morgen für eine Buchfunktion auf Amazon einführen oder irgendeine andere Funktion? Was würden Sie ihm sagen, aber ab morgen bitte Folgendes?
Ja, im Bereich, also ich bin ja so ein, ich nicht das große Ganze, sondern ein kleiner Teil im Advertising tatsächlich. Mal auch was auf Geburtsangebote, Sachen mal runterstellen. Das machen wir mal so. Es gibt so die Möglichkeit, dass man beim Amazon Advertising zum Beispiel sagen kann, auf bestimmten Bereichen mit Prozent mehr gebe ich sozusagen, werde ich dort mehr ausgespielt. Ich würde das gerne sozusagen mal andersrum haben, dort bitte weniger ausspielen. Das wäre sowas, was ich gerne haben würde.
Immer wieder wird, also das Thema Preisaktion auf Amazon, ist das eine gute oder eine schlechte Idee oder kann man das so pauschal gar nicht sagen? Auf was müsste man achten?
Preisaktion, wie gestalte ich jetzt den Preis für ein Buch sozusagen?
Beispiel, das wäre das eine oder gerade im E-Book-Bereich, wir machen mal so eine 1,22 Euro Option. Ich weiß, 1,22 wird nicht funktionieren.
Genau. Ich bin da, also erstens können wir es ja nur für E-Books oder für Karten machen oder für andere Produkte, weil der Rest ist ja preisgebunden. Da funktioniert das natürlich nicht. Wenn es alle machen, am Ende, ist für den saloppen Ausdruck, Entschuldigung, aber man versaut so ein bisschen die Preise, ne, weil sich dann natürlich die Leute auch dran gewöhnen. Man muss sich überlegen, und da kämpfen dann, also es gibt ja die Unterscheidung, ne, schon am Ende zwischen den Verlagsprodukten und die Preise des Buches finanzieren dort ganz viele Prozesse, Mitarbeiter und andere. Und den Preis sozusagen der Self-Publisher. Und auch dort, es gibt Self-Publisher, die davon leben wollen. Oder es gibt eben, sag ich jetzt mal, ohne jetzt das despektierlich nennen zu nennen, Hobbyautoren. Und das ist sozusagen, wenn man zu sehr den Preiskampf macht, mag es für manchen Leser gut sein, weil er preiswert ein Buch bekommt, aber insgesamt ist das ein schwieriges Thema für die Branche.
Okay. Gesetzt im Fall, es gäbe da draußen einen, der nicht zu Medialike kommt, um Amazon Ads zu schalten. Der möchte jetzt aber jetzt trotzdem machen, was, also es gibt ja so viele Kampagnenmöglichkeiten, was ist für ein Sachbuch, das nehmen wir mal als Basis jetzt, wahrscheinlich die beste Möglichkeit, mit einer Kampagne zu starten. Und Voraussetzung ist, Geld spielt eine Rolle. Also wenn die Leute sagen, Geld spielt keine Rolle, ist es sehr einfach. Man schüttet einfach so viel Budget drauf, bis nichts mehr drauf passt. Aber das haben die allermeisten nicht. Was ist eine gute Strategie, um so eine Kampagne erfolgreich zu machen? Und das ist jetzt, dann haben wir doppelt so lange Zeit. Was macht eigentlich eine Kampagne erfolgreich?
Was sind die Grundlagen? Das erste ist sozusagen gute Metadaten. Also eine gute Verschlagwortung, dass man das am Titel erkennt, was ich ja schon mal ganz am Anfang gesagt habe, ein gutes Cover. Das ist enorm wichtig, dass das Cover nicht so kleinteilig ist, dass es dem Thema anspricht, dass es auch zielgruppengerecht ist. Haben wir, je nachdem, die Auswahl der Kategorien auf Amazon oder für Verlagsprodukte die Themaklassifikation, was einen großen Einfluss auf die Sichtbarkeit hat. Und das ist, sage ich immer, das ist das Fundament von allem. Nicht nur für Kampagnen, sondern generell. Ich bin ein großer Freund von nachhaltigem Arbeiten, von wir schaffen erstmal, wir brauchen so ein ordentliches Hausgrundstückgebilde. Um erst dann die Kampagne ist sozusagen das obendrauf, das ist das Schöne, was wir machen können. Denn ohne diese Hausaufgaben kann ich bei einer Kampagne ganz viel Geld rausschmeißen, ohne dorthin zu kommen, wo ich möchte. Und was macht den Erfolg einer Amazon-Kampagne für Bücher aus? Das heißt am Ende natürlich Verkauf, möglichst viel Verkäufe für möglichst wenig Werbebudget. Das ist ganz simpel.
Ja, packe ich in der Regel, also wie gesagt, nur in der Regel, speziell, es ist natürlich alles sehr individuell, alles auf die ersten 3 Monate oder nehme ich mein Budget besser in meine Hand und packe sie in 12 Monate auf eine längere Zeit? Was könnte die erfolgversprechendere Idee sein?
Zu schauen, erstmal natürlich die erste Zeit, die ersten 1-2 Monate sind entscheidend. Das heißt auch nicht immer, dass es nur an der Kampagne liegt. Wir haben noch ein paar andere Hebel, wo man eine Kampagne unterstützen kann. Also neben natürlich den Hausaufgaben ist es Rezensionen dass man Rezensionen irgendwie bekommt, dass man seine Leser animiert, das Buch zu bewerben, als auch selber jetzt als Verlag oder Autor Social Media nutzt. Aber genauso so tolle Aktionen, dass Autoren zum Beispiel ihre Bücher signieren und das dann rausschicken. Das ist nochmal so ein Goodie. Aber auch offline im Grunde Lesungen davon erzählen, von ihrem Buch es bekannt machen. Und in dieser Kombination dann eben so eine Kampagne schalten. Das erste ist am Anfang, ich sag mal, Scheuntür auf. Und dann nach 2-3 Monaten merkt man dann schon, ob das so funktioniert. Und dann muss man einfach schauen, wie lange das gut geht. Also es gibt jetzt nicht entweder oder, sondern das ist ganz individuell für jedes Buch, jedes Thema, weil es so dynamisch ist. Es kann ein Buch sehr nischig sein, und das so ein guter Dauerbrenner wird. Aber es kann natürlich auch sein, dass ein Thema so aktuell ist oder andere Konkurrenzprodukte entstehen. Und dann wird natürlich der Kuchen hinten kleiner. Und es gibt eben nicht eine Pauschalanbindung, sondern wir schauen uns das wirklich für jedes Buch an. Und in meinen vielen Jahren, die ich das mache, habe ich schon Überraschungen erlebt. Also wo ich vorher gesagt habe, mal schauen, ist es super gut geworden. Und deswegen gebe ich sehr ungern pauschale Antworten, sondern einfach mal schauen.
Hallo. Ganz, ganz kurze Unterbrechung. Herzlichen Dank, dass du hier bist. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Das bedeutet mir unfassbar viel. Wusstest du darüber hinaus, dass etwa 95% aller Leute, die den Kanal konsumieren, nicht Abonnenten des Kanals sind? Und das ist deswegen für mich ein Thema, dich zu bitten, das zu werden, weil du mir damit hilfst, ohne dass es dich etwas kostet und eine große Mühe ist, noch mehr tolle Leute in dieses Interview zu bekommen, noch mehr tolle Leute in der Sogeetshow interviewen zu dürfen und so noch mehr von deren Wissen, von deren Ideen und von deren Personality teilen zu dürfen. Das kommt dir zugute. Und deswegen bitte ich darum, magst du den Kanal abonnieren? Wäre mir sehr, sehr wichtig. Du würdest mir sehr helfen. Und damit natürlich auch meinen Gästen. Danke dir. Sie sagten eben Hausaufgaben machen. Und zu den Hausaufgaben gehört ja vermutlich auch, dass man externe Unterstützung für Amazon macht. Was sind die wichtigsten? Also ich frage zum Beispiel auch über das Thema Pinterest, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte für Bücher, offensichtlich ein Punkt. Aber was gibt's noch für externe Signale, die Amazon total gern hat?
Newsletter-Magazin ist zum Beispiel auch ein nicht zu unterschätzender Hebel. Das sind aber auch Sachen, die nicht sozusagen sofort wirken. Ne? Ich schicke einen Newsletter raus und dann habe ich dann gleich mal 100% mehr Verkäufe oder also bei geringen Zahlen kriegt man das ja schnell, aber dass man dann gleich mal 2000 Bücher verkauft, das ist die Erwartung, die sollte man nicht haben. Das ist alles langfristig. Also Newsletter wäre ein Thema, was man mit beachten soll. Social Media natürlich, aber auch da schauen, passt die Plattform und der Kanal zu meiner Zielgruppe. Es nützt nichts, etwas zu machen, nur weil es jetzt angesagt ist, sondern zu schauen, ist überhaupt meine Zielgruppe darauf und sind sie dort auch willens, mehr Informationen zu bekommen und vielleicht sogar bereit, was dann zu kaufen. Also deswegen nie Gießkannenprinzip, sondern für jedes Buch genau nochmal schauen.
Was würde Ihr jüngstes Kind sagen, ist die beste Eigenschaft von Mama?
Verlässlichkeit.
Was würde das älteste Kind als die schlechteste Eigenschaft von Mama beschreiben?
Lange Vorträge. Und ich habe mir versucht, hier kurz zu halten.
Okay, sehr gut. Okay. Ergibt Pinterest für Sachbücher Sinn? Also kann das Sinn ergeben?
Ja, also tatsächlich. Haben wir da gute Erfolge. Das ist eine Plattform, die so ein bisschen immer nachrangig nach Instagram und jetzt TikTok ist ja so gehypt worden, gesehen wird. Aber Pinterest ist ganz kurz, das ist so eine Bild-Ideen-Suchmaschine. Mehr Suchmaschine als Social Networking. Und wir haben da super gute Erfahrungen gemacht, dass man dort wirklich viel erreichen kann.
Was sind so die ersten drei Pins, die man für ein Sachbuch machen könnte, als Ideenanfang?
Naja, ich habe ja gesagt, es ist eine Suchmaschine. Also das heißt, auch hier spielen sozusagen Keywords wieder eine Rolle. Ne? Und zwar aber nicht die Keywords, die man sonst irgendwie hat, sondern wir müssen gucken, ob diese Keywords auch auf Pinterest überhaupt da sind, ob die sozusagen so gesucht werden oder gibt es Varianten. Und da ist zum Beispiel erstmal das Buch natürlich vorstellen oder auch dann einzelne Aspekte des Buches. Und zwar auf die Suchintention und die Nutzen. Was ist das USP des Buches?
Okay. Wenn Ihr Leben ein Kinderbuch wäre oder ein Buch, wir machen es leichter, was wäre der Titel?
Also ich glaube, der Titel wäre, und wenn morgen die Welt untergehen würde, ich würde heute noch einen Apfelbaum pflanzen.
Sehr, sehr schön. Warum überhaupt Kinderbücher? Was ist das Faszinierende? Ja, ich verstehe, selber 4 Kinder, klar, aber da ist doch bestimmt noch irgendwas, was das besonders Faszinierende ist.
Na, meine Kollegin hatte da mal so einen schönen Blogartikel gehabt, meine Kollegin Dagmar Eckert. Und zwar, bei Kinderbüchern ist es, wir haben Bilder drin. Das ist doch auch mal schön. Auch wir Erwachsene wollen doch mal einfach auch mal schöne Bilder anschauen. Mehr als sozusagen in der Belletristik. Tatsächlich mag ich auch, es ist komprimierter, also nein, wir sind nicht 500 Seiten, sondern wir haben unsere Bilderbücher 32 Seiten und auch dann die 120 Seiten und es ist, sie sind einfach inhaltlich so runter schöner. Ich muss nicht noch riesige Probleme wälzen, das ist jetzt auch falsch, sehr verkürzt ausgedrückt. Klar, es gibt da auch, werden Probleme in Kinderbüchern behandelt, aber es sind nicht die Weltdepressionsthemen, sondern es oft sind Kinderbücher einfach positiv und das ist auch was Schönes, mal mit was, ne, Positivem und zu lesen und dann diesen emotionalen, schönen, positiven Gefühl da einzugehen.
Da ist ja meine nächste Frage quasi obligatorisch. Gibt es ein Kinderbuch, das wir alle mal lesen sollten?
Da gibt es so viele. Das ist schwierig. Es gibt tatsächlich ein gutes Kinderbuch, das heißt Der War's von Judith Zehn. Mhm. Da geht's um falsche Anschuldigungen und dass sozusagen Kinder das selber schaffen, festzustellen, dass es falsche Anschuldigungen sind und sozusagen das Problem aufzuklären und auch nicht nur, wer sozusagen der Täter war, sondern zu verstehen, warum derjenige so gehandelt hat. Und das ist ein total schönes Kinderbuch.
In die Shownotes. Gibt es eine Begegnung der letzten 12 Monate, die Ihnen heute noch sehr, sehr nachhaltig in Erinnerung ist?
Beruflich oder privat? Das ist jetzt...
Ganz wie Sie möchten.
Ach, das ist... Ich kann, tue mich immer schwer mit eins sozusagen. Es sind immer so viele Begegnungen. Mhm. Also ich reduziere ungern jetzt auf das eine Buch oder die eine Begegnung, sondern es sind eigentlich immer, ich gehe gern mit dem Menschen ins Gespräch und höre zu und mag es sozusagen herauszufinden oder was sie bewegt und was sozusagen ihre Ideen sind. Man muss ja auch nicht immer übereinstimmen, ne? Man muss auch nicht immer der Ansicht des anderen sein. Ich bin ein großer Freund, dass man auch Ansichten nebeneinander stehen lassen kann und dass man sich einfach zuhört. Dass ich glaube, das ist was anderes als nur hinhören, sondern zuhören heißt auch, ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Und das, was du bist. Und das ist, glaube ich, da gab es so viele tolle Begegnungen.
Du stimmst, fällt mir eine Frage ein. Und zwar gibt es ja nicht wenige, die sagen, Amazon, alles Verbrecher. Wie kann man mit denen Geschäfte machen? Was würden Sie denen antworten?
Amazon ist ein großer Konzern. Das ist logisch. Kritisch natürlich, Amazon ist an der Stelle dort auch, weil sie bestimmte Hebel einsetzen, die vielleicht also nicht immer so nett sind. Andererseits ist Amazon auch sehr datengetrieben und Amazon ist einfach jetzt ein Teil, den es schon seit vielen Jahren gibt. Und ich glaube, wenn man sich mit Amazon beschäftigt, wird man manchmal auch Lösungen finden und ich sehe es oft, ist ja neugierig, spielerisch, wie kann man das Problem lösen? Und ich glaube, mit so einer Einstellung, wie kann man das Problem lösen, welche Varianten habe ich und welche so aus Underdog-Sicht kann mich dann mal dort oder da versuchen, dann kommt man auch weit. Und auch hier wieder, ich mag keine Entweder-Oder, sondern man muss immer wieder schauen, genau an dem einzelnen Produkt, an der einzelnen Verlag, was ist die beste Möglichkeit.
Gehen wir zurück zu so ein paar Themen direkt ins Marketing rein. Und zwar kam ja eben schon als Signal das Thema Rezension als sehr, sehr wichtiger Faktor. Ja, ich kann nach Indonesien gehen und mir 3.000 kaufen. Ist vermutlich nicht die beste Idee und ich weiß gar nicht, ob es sollte, aber vermutlich wird das gehen. Welche zulässigen, sinnvollen und nachhaltigen Ideen können wir jetzt unseren Zuschauern und Zuhörern in den Kopf pflanzen? Wie kann man an Rezensionen kommen, die nachhaltig sind, die Sinn ergeben und die vor allen Dingen auch komplett legal sind?
Also ein ganz wichtiger Faktor für Verlage und Autoren sind sogenannte Blogger. Also das ist jetzt mal der Oberbegriff, nicht nur die Bloggen, sondern zum Beispiel auch auf Instagram unterwegs sind oder auf YouTube oder auf TikTok, Pinterest. Und mit denen wirklich eine Beziehung in der Form eingeht, nicht zu sagen, hier, lieber Blogger, du hast das Buch, gib mir die Rezension, sondern auch dort ist der Blogger sozusagen der Influencer. Das sind immer so große Begriffe, deswegen vermeide ich gerade das Wort Influencer. Mhm. Ist derjenige überhaupt für mein Thema, für mein Buch sozusagen offen? Und wir haben im Buchbereich viele, die das privat machen, als Hobby, die leben jetzt nicht davon, wie jetzt im Kosmetik- oder im Fashion-Bereich. Und auch da sozusagen verstehen und Rücksicht nehmen, dass da auch das Privatleben und das Berufsleben eine große Rolle spielt. Und auch zu schauen, viele, die haben sich spezialisiert, ich kenne es aus dem Kinderbuchbereich, auf bestimmte Themen oder dass manche bestimmte Ausrichtung haben, mehr vielleicht im Pädagogischen sind. Und dass man da schaut, passt sein eigenes Buch da rein. Und als Dankeschön, worüber sich Blogger und immer freuen, sind Erwähnungen, Vernetzung und Verlinkungen. Denn es ist ein Geben und Nehmen. Also wenn es auf Geben und Nehmen ist, dann, glaube ich, funktioniert das ganz gut. Und dann sind Blogger auch immer bereit, sozusagen das zu streuen, so eine Rezension, und zum Beispiel auch auf Amazon zu streuen.
Sehr gut. Was müsste ein oder was kann ein Kunde tun, um sie regelmäßig und sicher auf 180 Puls zu bekommen, sodass sie sich richtig ärgern? Was, also keine Namen nennen oder sowas, ist mir vollkommen klar, sondern einfach nur, was nervt so richtig in dem Bereich?
Ich glaube, wenn jemand sagt, Keywords brauchen wir nicht. Okay. Dann würde ich aber an der Stelle nicht auf 180 sein, sondern dann würde ich sagen, gut, jetzt reden wir auch mal drüber.
Okay. Wenn wir gleich in eine Zeitmaschine einsteigen würden oder Sie, würde es eher in die Vergangenheit oder in die Zukunft gehen?
Ich mache eine Rundreise.
Ist das okay? Okay, wo starten wir?
Wir starten im Hier, gehen einmal kurz in die Vergangenheit aus sentimentalen Gründen. Gehen mal kurz in die Zukunft.
Ich muss fragen, Leute, ich werde es fragen. Welche Gründe, wo sind wir? In den 90ern oder wo landen wir?
Ja, immer dort, Gründen, wo man immer toll hatte, ne? So als Kindheit. Okay. Einfach mal kurz rein, schnuppern.
Okay.
Und dann zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft, ne? Haben wir wieder
Buchtitel, wir reden Michael Buchtitel. G. Fox,
ja, genau.
Grüße gehen raus. Ja, genau.
Und dann wieder im Hier landen. Ich glaube, das Beste ist doch einfach jetzt. Zurück, ich bin Historikerin, ne? Wir gucken immer zurück. aber auch nicht so ewig gucken, was in der Zukunft ist, sondern jetzt. Genau.
Was würde die Wenke Bönig, der Wenke Bönig von vor 20 Jahren raten?
Hab mehr Geduld.
Hab mehr Geduld. Keywords brauchen wir nicht. Gibt es eine Frage, die Sie mir stellen möchten?
Tatsächlich, voll spontan muss ich einfach sagen, nein. Aber ich finde es toll, dieses Format hier, mal so kurz knackig.
Genau. Danke.
Und hat mir Spaß gemacht.
Wir sind ja noch gar nicht am Ende. Ich habe ja noch, mein Ohr hat, ich habe noch nicht geklingelt. Nein, ich bin noch, wir sind noch nicht. Wir sind noch nicht fertig. Ein Punkt zum Thema Titel, den ich noch fragen möchte, ist, gibt es eine Regel für den Titel, wie lang so ein Titel sein kann? Ich frage deswegen, weil ich vor sehr kurzer Zeit eine angeregte Diskussion hatte mit jemandem, der seinen Titel, es waren 12 Worte. Kann ein Titel 12 Worte haben? Ist das für Amazon gut, schlecht? Egal, hängt das davon ab, ob der Aktivieren und die Keywords drin sind oder was ist beim Titel, auf was achte ich ganz besonders?
Grundsätzlich darauf achten, dass der Titel nicht länger als 200 Zeichen hat. Das hat was mit Amazon zu tun, weil wir können, auch wenn wir einem Autor oder einem Verlag nicht direkt mit Amazon ein Geschäft tritt, ist aber der Titel einfach dort gelistet. Unter 200 Zeichen muss er ja sein und er muss Keywords sein. Er sollte drinnen haben und ich finde einen aktivierenden Titel immer oder einen positiven Titel immer am besten.
Okay. Wenn ich die Kampagne schalte, beginne ich damit, dass ich Amazon überlasse, also jetzt so als Self-Publisher, Amazon überlasse, dass er erstmal selbst die Keywords und so weiter sucht, also lernt, oder fange ich direkt an, auf Wettbewerbstitel zu targetieren oder irgendwas dazwischen oder beides?
Alles nutzen.
Alles. Tatsächlich.
Tatsächlich, also wenn wir jetzt, wir reden jetzt über Sponsored Product Kampagnen, das ist also auf Bücher, also auf einzelne Produkte die Kampagne ausgerichtet, dann gibt es die Möglichkeit, automatisch erstellte Kampagnen, tatsächlich dann noch eine auf Keywords basierte, wir haben ja die Keywords, und dann auch die Konkurrenzprodukte und auch die Kategorien. Und dann alles drei loslaufen lassen und schauen. Auch da gibt es so viel Überraschung, welche von den dreien läuft. Es können alle drei gut laufen, es können aber auch nur zwei oder eine oder auch gar keine, dann war es insgesamt schlecht. Aber auch da gibt es keine Regel.
Welchen Einfluss hat KI auf das Thema Buchmarketing bei Amazon heute?
Das ist eins, was die Branche bewegt. Wir waren jetzt gerade letzte Woche bei Frankfurter Buchmesse und das aber auch dort ein Thema gewesen, wie KI sozusagen Bücher machen, Bücher publizieren, bewegt. Das fängt an von dem Schreiben, Übersetzen, Lektorieren, Erstellen von Covers, Metadatenoptimierung bis zu auch Social Media. Auch dort spielt KI eine Rolle. Und auch hier, um gleich mal das Thema, ne, auch wieder oft, ist, bist du für oder gegen KI? Auch hier würde ich auch sagen, ist ja mal, also man muss sich irgendwie immer gefühlt, wird man zu so einer Entscheidung bringen. Ich bin da kein Freund, sondern ich sage auch hier, KI ist einfach da, es wird nicht weggehen. Das ist ein Wunder. Also wir testen es bei MediaLag auch in vielen Varianten. Und für uns ist es einfach ein Handwerksinstrument, ein Tool, wie wir es nutzen können. Und es geht nicht darum, ob KI gut oder schlecht ist, sondern wie wir alle KI im besten Sinne nutzen können. Und da wird es uns gut helfen. Ich mache immer den Vergleich. KI ist momentan, so ist meine Meinung, wie der Übergang von der Schreibmaschine zum Computer. Habe ich bei der Schreibmaschine immer einen Platt eigen und ja, das, man merkt, das bin ich mir die ganz Jüngste, hat man bei der Schreibmaschine sozusagen am Platt geschrieben und sich unten verschrieben. Dann hat man sich geärgert, weil man es sozusagen nochmal neu machen musste. Und als man den Computer hatte, konnte man es einfach sozusagen virtuell weglöschen und neu schreiben. Und im ähnlichen Maße sehe ich gerade KI. KI wird nicht das Zaubermittel sein, wo alles weg ist. Und es ist ein Handwerkszeug.
Handwerkszeug. Handwerkszeug ist auch jetzt mein Ohr. Jetzt hat es nämlich geklingelt. Wir haben gut über die 30 Minuten, aber das ist absolut in Ordnung. Zunächst mal, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr euch fragt, was hat die Frau erzählt mit der Schreibmaschine, googelt es einfach, da werdet ihr sehen, was eine Schreibmaschine ist. Je nachdem, aus welchem Semester ihr jetzt hier gerade zuguckt. Ansonsten geht auf die Seite, dann könnt ihr mit der Frau Dr. Bönsch Kontakt aufnehmen. Dann findet ihr alles, wie das funktioniert, wie das alles so geht und was das alles kostet. Wie immer hat mein Gast, in dem Fall die Frau Dr. Böhlich, das letzte Wort, die letzten 45 Sekunden. Ich bin an der Stelle raus, sage danke fürs Zugucken, fürs Zuhören. In der nächsten Episode geht es wieder um ganz was anderes. Bis dahin, alles Gute, ich bin raus. Vielen Dank. Ihre 45 Sekunden, was immer Sie tun möchten.
Dankeschön. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit hier, dass wir so ein schönes Gespräch hatten. Dann natürlich auch mal einen großen Dank an alle Autoren, die wirklich tolle Bücher schreiben. An alle Verlagskollegen, die dies alles ermöglichen, dass diese Bücher auf die Welt kommen, an die Buchhändler, die die Bücher zu den Menschen bringen und an die Leser, die die Bücher lesen. Und ich glaube, lasst uns mal gemeinsam die nächsten dieser Herausforderungen, die jetzt sind, einfach meistern und mal mit Mut in die Zukunft schauen.